Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Sonntag, am Totensonntag, geht es los. Eigentlich einer der stillen Tage im Jahr. Aber Sie kennen sicherlich die Gründe, warum die Fußball-WM in Katar schon rein jahreszeitlich kein deutsches Sommermärchen werden kann, eher eine Vorweihnachtsgeschichte. Der Termin ist nicht der einzige Kritikpunkt, den die Kirchen vorbringen. Hilfswerke wie Brot für die Welt und Missio haben schon früh die Arbeitsbedingungen, die Folgen fürs Klima und die Menschenrechtssituation in Katar kritisiert. Jetzt steht die WM also kurz bevor und Michael Hollenbach hat noch einmal nachgehört, wo und wie Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
Die Kirchen und ihre Hilfswerke haben sich intensiv mit der Frage der Menschenrechte in Katar befasst. So beispielsweise Maren Leifker. Sie ist beim evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte.
Grundsätzlich kann man schon sagen, dass man wirklich schwerste Formen der Arbeitsausbeutung sieht, die eben ganz klar moderner Sklaverei entsprechen. Also beispielsweise, dass Löhne verspätet oder eben gar nicht ausgezahlt werden, dass den Menschen ihre Pässe abgenommen werden oder auch die Unterkunfts- und Ernährungssituation der ArbeiterInnen ist eben menschenunwürdig.
Silvia Schenk beobachtet die Entwicklung in Katar seit der Vergabe durch die FIFA 2010. Sie arbeitet für die NGO Transparency International. Und sie hebt die Fortschritte hervor, die man beispielsweise beim Arbeitsschutz und bei der Bezahlung gemacht habe. Mittlerweile gibt es einen Mindestlohn, allerdings liegt er nur bei rund 250 Euro im Monat, bei einer Arbeitszeit von zum Teil 60 Stunden und mehr.
Internationalen Gewerkschaften haben mit dem Arbeitsministerium in Katar Ende 2016, Anfang 2017 ein Memorandum of Understanding geschlossen. Seitdem gab es gemeinsame Inspektionen auf den Baustellen. Die Horrorzahlen, die teilweise in Deutschland berichtet werden von Tausenden von Toten auf den Stadionbaustellen, sind völlig falsch. Das stimmt so nicht. Und von daher muss man jetzt feststellen, es hat sich eine Menge bewegt in Katar.
Die Zahlen gehen weit auseinander. Die FIFA spricht von 37 Toten auf den WM-Baustellen. Amnesty International geht dagegen von 6.500 Bauarbeitern aus, die in den vergangenen 10 Jahren beim Bau der Sportstätten ums Leben gekommen sind. Manche Medien nennen 15.000 tote Arbeitsmigranten. Der Islamwissenschaftler Sebastian Sohns ist einer der Katar-Experten in Deutschland. Die entscheidende Frage ist für ihn, woran die Arbeitsmigranten gestorben sind.
Und 70% der Todesursachen sind laut Amnesty International schlichtweg ungeklärt, weil kaum Autopsien stattfinden und weil eben dann oftmals auch natürliche Todesursachen oder Herzstillstand fest konstatiert werden. Und das ist bei vielen Menschen, bei vielen Männern, die gesund nach Katar kommen, weil sie einen Gesundheitscheck zu durchlaufen haben und dann teilweise unter 30 oder unter 40 sind, doch schon irritierend, diese Aussage. Und abgesehen davon, wenn man sich anschaut, wann die Menschen gestorben sind, dann sieht man auch eine klare Korrelation zwischen Zeiten von großer Hitze, also im Sommer, und einer erhöhten Todeszahl.
Dennoch sieht die Frankfurter Aktivistin und SPD-Politikerin Silvia Schenk die WM in Katar eher als ein Erfolgsmodell. Allerdings nicht einfach, allein schon durch die Vergabe der WM.
Das hat noch nie funktioniert, das hätte auch in Katar so nicht funktioniert. Was funktioniert hat, ist, dass im Zuge dieser großen Sportveranstaltung von verschiedenen Seiten, Gewerkschaften, internationale Zivilgesellschaft, Regierungen, dass die alle zusammengearbeitet haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt gemeinsam systematisch an Änderungen gearbeitet haben. Das war alles zusammengenommen, eine konzertierte Aktion von vielen Akteuren.
Diese Sichtweise ist allerdings umstritten. VertreterInnen von NGOs räumen zwar ein, dass es in Katar Reformen gegeben habe, aber Maren Leifker von Brot für die Welt betont auch,
dass die Reformen überwiegend auf dem Papier bestehen. Also, dass sie eben bislang nicht konsequent umgesetzt werden, auch die Durchsetzung nicht hinreichend überwacht wird oder Gesetzesverstöße beispielsweise auch überhaupt nicht sanktioniert werden. Und dabei ist natürlich auch sehr problematisch, dass die Arbeitsmigranten ja auch keine Möglichkeit haben, sich gegen diese Missstände zu wehren.
Wenn es um die Rechte der Arbeitsmigranten geht, dann fällt der Blick meist auf die Arbeiter der Sportstätten. Doch die machen gerade mal 2% der insgesamt 2,5 Millionen Arbeitsmigrantinnen und Migranten aus. Viele der 260.000 katarischen Bürger verfügen über Hausangestellte, vor allem Frauen aus den Philippinen. Circa 170.000 Arbeitsmigrantinnen arbeiten in Katar in privaten Haushalten.
Man muss bedenken, dass diese Menschen im häuslichen Bereich ja vor allen Dingen deswegen nach Katar kommen, weil sie 80% ihres Gehalts zurücküberweisen an ihre daheimgebliebenen Familien. Und dementsprechend besteht auch ein großer mentaler Druck bei den Arbeitsmigrantinnen, nicht zu versagen, sich nicht zu beschweren, weil die Familien oftmals tatsächlich auch sehr viel Geld investiert haben, damit eben ihre Angehörigen ins Ausland nach Katar gehen können.
Das bedeutet, dass die meisten Arbeitsmigrantinnen ihren Hausherren ausgeliefert sind.
Hinter verschlossenen Türen fanden dann teilweise auch wirklich Vergewaltigungen, Misshandlungen statt, gerade eben auch von weiblichen Hausangestellten aus den Philippinen oder anderswo. Und diese strukturelle Ausbeutung, die setzt sich weiter in Katar fort und ist auch von der katarischen Regierung zwar gesetzlich versucht worden, zu verringern, aber die Umsetzung ist weiterhin das große Problem.
Auf dieses Problem macht auch das katholische Hilfswerk Missio aufmerksam. Dessen Sprecher Jörg Nowak war schon mehrmals in Katar. Er berichtet, dass betroffene Frauen, die sich rechtlich gegen eine Vergewaltigung wehren, selbst Gefahr laufen, angeklagt zu werden.
Es kann zu einer strafrechtlichen Verfolgung des Opfers kommen, weil sie dann angeklagt wird wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs.
Außerehelicher Geschlechtsverkehr steht im islamisch geprägten Rechtssystem unter Strafe. So kann das Opfer einer Vergewaltigung zur Angeklagten werden. Missio will nun die WM nutzen, um den Druck auf Katar zu erhöhen.
Diese frauenfeindliche Rechtsprechung muss beendet werden. Und das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiges, sichtbares Zeichen für die Glaubwürdigkeit auch von Katar.
Ein weiteres Problem, die massive Diskriminierung homosexueller Menschen. Kürzlich hat der WM-Botschafter von Katar Homosexualität als, so wörtlich, geistigen Schaden bezeichnet.
Homosexualität ist verboten und wird auch geahndet, wenngleich der Strafvollzug in Katar deutlich vorsichtiger ausfällt als in anderen islamisch geprägten Gesellschaften, in denen Homosexualität unter Strafe steht. Nichtsdestotrotz ist es für homosexuelle Menschen extrem schwierig, sich zu outen und ihre Homosexualität in der Öffentlichkeit auszuleben.
Dennoch rechnet Sebastian Sohns nicht damit, dass es während der WM zu Repressionen kommen wird.
Ähnlich wie in Ländern wie zum Beispiel in Russland, während der WM 2018 hat auch Katar ein ganz, ganz maßgebliches Interesse daran, dass in diesen 4 Wochen der WM ein sehr positives, weltoffenes und tolerantes Bild des Landes vermittelt wird, weil ansonsten wäre diese WM mit Sicherheit auch für sie ein Misserfolg.
Bleibt die Frage, wie nachhaltig die bisherigen vorsichtigen Reformen in Katar sein werden. Der Passauer Bischof Stefan Oster ist da skeptisch. Er ist Sportbischof der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.
Es wäre zu hoffen, dass es so ist, aber die letzten Großereignisse, die in China und in Russland stattgefunden haben, die haben jetzt auch nicht automatisch dazu geführt, dass es in diesen Ländern so viel besser geworden ist, was die Menschenrechte angeht.
Einen katholischen Sportbischof gibt es also auch. Michael Hollenbach berichtete über kirchliche Kritik an der Fußball-WM in Katar.